In der heutigen Wissenschaftsecke greife ich ein paar Erkenntnisse auf, die sich allesamt mehr oder weniger mit dem Tierreich befassen. Die Forschungsergebnisse gebe ich nach der Größe der Tiere wieder, fange aber mit einer Art Überblick an, der den Titel trägt: Je größer, desto wählerischer. Da hat nämlich ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung der Universität Konstanz untersucht, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der durchschnittlichen Körpergröße einer Spezies und deren Ernährungsweise, wobei mit Größe die Gesamtmasse der Arten zu verstehen ist, nicht die Körpergröße. Das Ergebnis dieser Untersuchung zeigt, dass vor allem Säugetiere am oberen Ende der Größenskala, wie beispielsweise Nashörner, und solche am unteren Ende zu einer Spezialisierung auf nur eine Nahrungsquelle neigen. Für die Studie hat das Team anhand eines globalen Datensatzes insgesamt 3487 an Land lebende Säugetierarten hinsichtlich ihrer durchschnittlichen Körpermasse und der Zusammensetzung ihrer Nahrung untersucht und kategorisiert. In der Analyse der Daten zeigte sich, dass insgesamt etwa ein Drittel aller untersuchten Säugetierarten Spezialisten sind, das heißt nur eine Ernährungsart haben. Im Zusammenhang mit der jeweiligen Größe einer Tierart ergab sich zudem, dass diese Spezialisten überdurchschnittlich häufig an den unteren und oberen Enden der Größenskala zu finden waren. Die Hauptautorin der Studie, Shang Huang von der Universität Birmingham, fasste dieses Ergebnis wie folgt zusammen. Ich zitiere sie. Unsere Ergebnisse zeigen, dass Körpermasse im mittleren Bereich nicht von einer spezialisierten Ernährung begünstigt wird. Vielmehr scheinen Spezialisten evolutionär zu Extremen getrieben zu werden. Entweder zu sehr kleinen Körpern, die Risiken und Ressourcenbedarf reduzieren, oder aber zu sehr großen Körpern, die eine Nahrungssuche über große Entfernungen und eine bessere Verteidigung gegen Raubtiere ermöglichen. Zitat Ende. Mittelgroße Tiere, die sich auf eine einzige Nahrungsquelle verlassen, haben es demnach im evolutionären Wettkampf schwer, gegen die Generalisten zu bestehen. Nun aber zu den kleinen Tieren, und auch hier fällt als erste eine Meldung auf, die sich mit der Ernährung befasst. Ein Forschungsteam aus der Ukraine, aus Deutschland und Polen ist der Frage nachgegangen, wie die menschliche Urbanisierung, eine der extremsten Formen der Landnutzungsumwandlung, die Ernährung von Insekten, hier von Ameisen, beeinflusst. Damit wollen die Forschenden einen ungewöhnlich einfachen Ansatz vorstellen, um Stress in städtischen Ökosystemen sichtbar zu machen. Ausgewählt wurde hierfür die schwarze Wegameise, eine der häufigsten Ameisenarten in Europa. Das Team bot den Tieren in urbanen und ländlichen Lebensräumen Zuckerlösungen in unterschiedlicher Konzentration an. Das Ergebnis: Stadtameisen nehmen deutlich häufiger verdünnte, zuckerarme Lösungen an, die ländliche Ameisen in der Regel ablehnten. Aus Sicht der Forschenden deutet dies darauf hin, dass der Druck des Stadtlebens die Ernährungsgewohnheiten der Tiere spürbar verändert. Tomer Tschatschkes, der korrespondierende Autor von der Freien Universität Berlin, merkte an, dass das Verhalten der Ameisen ihre Erfahrungen widerspiegelt. Ich zitiere ihn: Ameisen vergleichen im Wesentlichen das, was wir ihnen geben, mit dem, was sie normalerweise in ihrer Umgebung finden. Stadtameisen sind möglicherweise an minderwertige, verdünnte Ressourcen aus gestresster Stadtvegetation gewöhnt. Wenn ihnen ein Tropfen verdünnter Zucker angeboten wird, nehmen sie ihn gerne an. Ländliche Ameisen dagegen sind gewissermaßen enttäuscht von einem solchen Angebot und rümpfen die Nase oder aber eben ihre Antennen darüber. Zitat Ende. Und wie bewerten die Forschenden ihren eigenen Ansatz nach der Durchführung dieser Forschung? Auch wenn sich die Studie auf eine einzige Art konzentriert, deuten die Ergebnisse auf eine potenziell neue Methode hin, den allgemeinen Gesundheitszustand städtischer Ökosysteme zu beobachten. Ameisen reagieren sensibel auf Umweltveränderungen und zeigen schnelle Verhaltensanpassungen an die Qualität ihres Lebensraums. Ihre Pingeligkeit bei der Nahrungsauswahl könnte daher theoretisch als subtiler Indikator für den Stresspegel innerhalb der gesamten biologischen Gemeinschaft dienen. Doch obwohl man die kausalen Zusammenhänge noch nicht genau kennt, sehen die Forschenden großes Potenzial in dieser Methode. Ich zitiere noch einmal Tomer Tschatschkes: Die von uns entwickelte Methode ist schnell, einfach und macht Spaß. Sie könnte leicht von BürgerwissenschaftlerInnen und der breiten Öffentlichkeit eingesetzt werden, um unsere Umwelt besser zu verstehen. Sogar Schulklassen könnten solche Experimente durchführen. Zitat Ende. Ebenfalls mit Ameisen hat sich ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie in Jena befasst. Die Gruppe mit der Bezeichnung »geruchsgesteuertes Verhalten« untersucht schon länger die Auswirkungen von Ozon auf die chemische Kommunikation von Insekten. So konnte das Forschungsteam zum Beispiel zeigen, dass erhöhte Ozonwerte das Paarungssignal bei Fruchtfliegen verändern, weil die Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen in den Sexualpheromonen der Insekten durch Ozon aufgebrochen werden. Nachdem männliche Fliegen Ozon ausgesetzt waren, konnten sie Weibchen nicht mehr von anderen Männchen unterscheiden. Außerdem veränderte Ozon Paarungssignale so, dass die Paarungsgrenze zwischen verschiedenen Fliegenarten aufgehoben wurde, was zum Auftreten fortpflanzungsunfähiger Hybriden führte. Diese Erkenntnisse führten Markus Knaden und sein Team dazu, auch die Auswirkungen von Ozon auf das Zusammenleben sozialer Insekten wie Ameisen zu untersuchen. Denn die Nesterkennung in der Kolonie beruht ebenfalls auf chemischen Signalen. Die Erkennung von NestgenossInnen basiert in der Regel auf einer artspezifischen Mischung aus Kohlenstoff-Wasserstoff-Verbindungen, die Ameisen in ihren Drüsen produzieren. Ameisen lernen gleich nach dem Schlüpfen die besondere Duftmischung ihrer Kolonie kennen. Später, wenn sie mit anderen Ameisen in Kontakt kommen, vergleichen sie den Duft dieser Ameisen mit dem bekannten Duft ihrer eigenen Kolonie. Erkennen sie den Duft wieder, werden die anderen Ameisen als Nestgenossinnen angesehen und freundlich behandelt. Andernfalls kommt es in der Regel zu Aggressionen gegenüber Ameisen, deren Duftprofil nicht mit dem der eigenen Kolonie übereinstimmt. Für die Experimente setzten die Forschenden Ameisen von 6 verschiedenen Arten einer Ozonkonzentration von 100 ppb, parts per billion, aus und nach 20-minütiger Ozonexposition wurden die Ameisen in ihre Kolonie zurückgebracht. Bei 5 der untersuchten Arten wurden ozonbelastete Ameisen mit Drohungen und Aggressionen empfangen, obwohl sie derselben Kolonie angehörten. Das Ergebnis kommentierte Markus Knaden wie folgt: Wir hatten damit gerechnet, dass die Ozonexposition die Erkennung von Nestgenossinnen beeinflusst, da uns bekannt war, dass Ameisen zumindest geringe Mengen leicht abbaubarer Alkene, das ist eine chemische Verbindung, auf ihrer Außenhaut tragen. Die dramatische Verhaltensänderung nach Ozonbelastung hat uns jedoch überrascht. Offenbar sind Alkene trotz ihrer geringen Menge äußerst wichtig für den spezifischen Duft der Kolonie. Zitat Ende. In nur einer untersuchten Art, der klonalen Räuberameise, wurden keine Aggressionen gegenüber Nestgenossinnen nach Ozonbelastung beobachtet. Dies könnte auf die besondere Biologie dieser Art zurückzuführen sein. Alle Individuen vermehren sich klonal, eine Königin gibt es nicht und das Aggressionsniveau zwischen Individuen verschiedener Kolonien ist generell gering. Ein anderes Forschungsobjekt auf dem Gebiet der Genetik ist der deutsche Schäferhund. Wie viele heutige Hunderassen sind auch deutsche Schäferhunde anfällig für genetische Erkrankungen. Bei reinrassigen Tieren hängen einige der Probleme mit dem Verlust genetischer Vielfalt und die Ansammlung schädlicher Mutationen zusammen. Ein Ergebnis intensiver Zuchtpraktiken. Bisher jedoch war unklar, ob diese Entwicklung bereits bei der Entstehung der Rassen Ende des 19. Jahrhunderts begann oder erst während der Rasseentwicklung im 20. Jahrhundert. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der LMU München, der Universität Oxford und den National Institutes of Health hat nun Antworten gefunden. Die Forschenden sequenzierten die Genome von 9 deutschen Schäferhunden aus dem Naturhistorischen Museum in Bern, die zwischen 1906 und 1993 lebten. Diese Daten verglichen sie mit Genomen von mittelalterlichen europäischen Hunden, die noch vor der Entstehung moderner Rassen existierten, sowie mit Vertretern heutiger Schäferhundlinien. Das Ergebnis: Schon im frühen 20. Jahrhundert wiesen deutsche Schäferhunde deutlich weniger genetische Vielfalt auf als Hunde aus dem Mittelalter. Ein Hinweis auf einen starken Flaschenhals in der Anfangszeit der Rasse. Nach 1945 kam es dann zu weiteren Engpässen. Zuerst, weil die Bestände in Deutschland und anderen Ländern durch die Kriegsfolgen stark schrumpften, später durch den starken Einsatz weniger besonders gefragter Deckrüden. Einer der Studienleiter, der Paläogenetiker Professor Laurent Franz von der Universität in München, fasst das so zusammen. Ich zitiere ihn. Unsere Daten zeigen einen massiven Verlust an genetischer Vielfalt bei Schäferhunden, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geboren wurden. Dieser Rückgang, teilweise durch den Zweiten Weltkrieg ausgelöst, hat die Gesundheit der Rasse mit ziemlicher Sicherheit erheblich beeinträchtigt. Zitat Ende. Hinzu kommt der übermäßige Ansatz sogenannter populärer Deckrüden, der zu weiteren genetischen Engpässen geführt hat. Mit ihren Analysen konnten die Forschenden diese Engpässe nachweisen und zeitlich einordnen. So lässt sich der jüngste Engpass auf das Jahr 1967 zurückverfolgen, das mit dem Geburtsjahr des populären Deckrüden Quanto von der Wienerau zusammenfällt. Auch das Einkreuzen von Wölfen, wie es etwa bei der Zucht von Wolfshunden geschah, verbessert die genetische Vielfalt in der Regel nur kurzfristig. Der Erstautor dieser Studie, Dr. Lachie Scarsbrook von der Universität in München und der Oxford University, fasst die Ergebnisse, insbesondere im Hinblick auf die Methodik, wie folgt zusammen. Ich zitiere ihn. Mit Hilfe der Museumssammlungen können wir sehen, wie stark wir die Biologie der Tiere verändert haben, mit denen wir zusammenleben. Und die Rückgänge in der genetischen Gesundheit nach dem Krieg betreffen wahrscheinlich nicht nur den deutschen Schäferhund. Wir wollen das bald auch für andere Rassen überprüfen. Wir werden größer und kommen zu Krokodilen, bei denen es 2 neue Forschungsergebnisse gibt. Berichte von früheren Erkundungen der Seychellen vor über 250 Jahren beschrieben Krokodile noch als häufige Tiere an den Küsten der Inselgruppe. Aber nachdem die ersten Siedler 1770 dauerhaft auf den Inseln Fuß gefasst hatten, waren diese Schellenkrokodile innerhalb von 50 Jahren vollständig ausgerottet. Eine neue genetische Studie belegt nun, die Krokodile der abgelegenen Seychelleninseln gehörten nicht zu einer eigenen Art, wie man bisher angenommen hatte, sondern stellten die westliche Population des Leistenkrokodils dar, das auch als Salzwasserkrokodil bezeichnet wird. Das Ergebnis bestätigt eine frühere Vermutung, die sich allein auf äußere Merkmale gestützt hatte. In ihrer Arbeit untersuchten die Forschenden aus Deutschland und den Seychellen die Evolutionsgeschichte und Verbreitung des Leistenkrokodils durch Sequenzvergleiche seiner DNA. Hierzu analysierten sie Gene von jüngeren Krokodilproben und mitochondriale Genome historischer Museumsexemplare der Gattung Crocodylus, darunter auch das vor 200 Jahren ausgerottete Seychellenkrokodil. Unter allen heute lebenden Krokodilen sind die Leistenkrokodile am besten an das Leben im Meer angepasst. Spezielle Salzdrüsen ermöglichen ihnen zum Beispiel, überschüssiges Salz auszuscheiden und auf diese Weise lange im Meerwasser zu überleben. So konnten sie Inseln und Küstenregionen über Tausende von Kilometern hinweg besiedeln. Die Gründer der Seychellenpopulation müssen mindestens 3000 Kilometer durch den Indischen Ozean getrieben sein, um die abgelegene Inselgruppe zu erreichen. Vielleicht auch noch sehr viel weiter. Die genetischen Muster deuten darauf hin, dass die Populationen der Leistenkrokodile über lange Zeiträume und große Distanzen hinweg miteinander verbunden blieben, was auf eine große Mobilität dieser Art hinweist. Das erklärte die Erstautorin Stefanie Agne von der Universität Potsdam. Das Leistenkrokodil ist bis heute eins der weitverbreitetsten Reptilien der Erde. Bis zur Ausrottung der Seychellenpopulation war ihr Areal allerdings noch größer und erstreckte sich in Ost-West-Richtung über 12.000 Kilometer von Vanuatu im Pazifischen Ozean bis auf die Seychellen im Indischen Ozean. Eine letzte Meldung dieser Wissenschaftsecke befasst sich mit dem Elefanten. Man wusste, dass sich viele Tiere unterwegs auf ein Sinnesorgan verlassen, das oft übersehen wird, ihre Tasthaare nämlich. Diese hochsensiblen Fühler sind für Katzen ebenso unverzichtbar wie für Seehunde, Ratten oder Mäuse. Sie liefern ihren Trägern präzise Informationen darüber, wo sich ein Objekt befindet, wie es sich anfühlt und in welche Richtung eine Berührung wirkt. Zwar folgen all diese als Vibrissen bezeichneten Sinnesorgane demselben Grundprinzip, doch im Detail sind sie verblüffend vielfältig aufgebaut, je nach Lebensraum, Jagdstrategie oder Sozialverhalten. Das macht sie nicht nur für Biologen zu interessanten Forschungsobjekten, sondern auch zu spannenden Vorbildern für neuartige Sensorsysteme in der Robotik. Ein internationales Forschungsteam vom Max-Planck-Institut für intelligente Systeme, kurz MPIIS, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Universität Stuttgart hat sich nun ein ganz besonders außergewöhnliches Tastorgan vorgenommen. Den Rüssel von asiatischen Elefanten. Trotz ihres Gewichts und ihrer Kraft interagieren sie erstaunlich feinfühlig mit ihrer Umgebung. Und obwohl ihre Rüssel auf den ersten Blick rau und plump aussehen, sind die fleischig-muskulösen Schläuche extrem empfindlich. Elefanten können einander damit liebkosen und sogar winzige Objekte wie Erdnüsse aufheben. Zwar war bereits bekannt, dass sich die enorme Empfindlichkeit von speziellen Tasthaaren ermöglicht wird, die sich auf dem gesamten Rüssel befinden. Doch wie das genau funktioniert, wie die Haare beschaffen sind und inwiefern sie sich von den Schnurrhaaren anderer Säugetiere unterscheiden, war noch völlig unklar. Das Team um die beiden Maschinenbauingenieure, man höre und staune, Andrew Schulz und Catherine Kuchenbecker vom MPI, fanden mit Hilfe fortschrittlicher Mikroskopiemethoden heraus, dass die Tasthaare auf dem Elefantenrüssel sogar in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich sind. Die Kombination aus einer abgeflachten ovalen Form, einer sehr harten porösen Basis und einer weichen, fast gummiartigen Spitze sei nach derzeitigem Kenntnisstand einzigartig im Tierreich. Das verleihe den Elefantentasthaaren eine Art physische Intelligenz. Die Simulationen im Computer bestätigten schließlich, was die Forschenden beim Experimentieren mit dem Modell bereits gespürt hatten. Der ungewöhnliche Materialaufbau der Elefantenhaare ist nicht nur ein anatomisches Kuriosum, sondern erfüllt ganz konkrete Aufgaben. Die steife Basis sorgt dafür, dass die Schwingungen zuverlässig bis zu den Nervenzellen im Haarfollikel gelangen, während die weiche Spitze die Berührung besonders gut aufnimmt und verstärkt. So entsteht ein deutliches, ortsspezifisches Signal. Zusammengenommen ergibt sich das Bild eines Systems, das nicht nur passiv Reize weitergibt. Die Materialeigenschaften filtern und verstärken Informationen, bevor sie überhaupt das Nervensystem erreichen. Und wofür ist das nun nütze? Die Forschenden jedenfalls sind sich sicher, dass die Forschungsergebnisse neue intelligente Sensortechniken inspirieren können. Künstliche Vibrissen könnten Robotern etwa dabei helfen, Objekte sicherer zu greifen, in engen Räumen zu navigieren oder selbst in völliger Dunkelheit die Orientierung nicht zu verlieren. Auch für Prothesen oder medizinische Geräte könnten Materialien mit vergleichbaren funktionellen Gradienten interessant sein, weil sie gezielt bestimmte Reize dämpfen oder verstärken können. Die Forschungsarbeit der Stuttgarter Gruppe zeigt somit, dass sich selbst scheinbar einfache Strukturen wie ein Rüsselhaar als hochkomplexe Sinneswerkzeuge entpuppen können, wenn man nur genau genug hinschaut.